Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind im Präsenzgottesdienst in Rosenheim von der Christengemeinde Neues Leben. Hier ist Pastor Peter Kaiser und die Predigt wird heute wieder aufgenommen werden, damit sie im Internet steht. Ich begrüße also jetzt auch zusätzlich unsere Hörer im Internet. Zuschauer wäre natürlich besser, aber das wird später passieren. Danke, Herr. Ja, wir haben, wenn ihr euch an die letzten Sonntage vor Ostern erinnert. Ostern hat die Reihe ein bisschen unterbrochen. Wir haben über Glaubensstufen gesprochen. Glaubensstufe 1, Glaubensstufe 2 und heute ist die Glaubensstufe 3 dran. Ihr erinnert euch? Glaubensstufe 1 war etwas, da ging es um keinen Glauben. Keinen Glauben, das war die erste Ebene. Die Jünger sitzen im Boot und es kommt ein Sturm auf und sie haben Jesus bei sich. Das ist für mich also so ich möchte fast sagen, irre. Die kennen Jesus, die wissen, was er ist. Gut, ich meine, es war ziemlich am Anfang seiner Tätigkeit, seines Lebens mit ihm. Aber sie wissen, wozu er fähig ist. Und dann sagen sie, also, lässt du uns hier sterben? Ich meine, da sagt Jesus doch wirklich zu Recht, dass sie keinen Glauben haben. Übrigens, in einigen Übersetzungen steht auch da schon, ihr Kleingläubigen. Das ist falsch. Die Originalfassung sagt, sie haben wirklich keinen Glauben. Die haben doch keinen Glauben gehabt. Der Kleinglaube, der kommt, also das ist das Kapitel 8, 25, Vers 25 folgende. Das ist der Sturm auf dem See und in Matthäus. Der zweite Punkt, nämlich die zweite Glaubensstufe war der Kleingläubige. Da waren wir im Matthäus 6, Vers 30 folgende unterwegs, wo es um Sorgen geht, die man sich macht. Und Jesus hat da der kommt ja gerade aus der Ecke, wo er die Reichen und den Reichtum anprangert, will ich nicht sagen, aber als Thema hat. Und hier kommt er eben zu den Armen, die sich Sorgen machen um das, was sie essen und was sie trinken sollen. Und dieses Sorgen ist genau wie der Mammon auch ein Geist, ein böser Geist, der die Menschen belastet, dass sie eben nur noch sich um die Sorgen kreisen. Und ich sage dann immer zu den Leuten, was machst du denn? Ja, ich werde immer, meine Sorgen drehen sich immer um meinen Kopf. Ich sage, du meditierst also über deine Sorgen. Ja, so ist es. Aber ich sage, dann kannst du doch Gottes Wort nehmen und meditiere darüber. Dann sind die Sorgen weg, die verschwinden dann. Dann gehen die automatisch dahin. Und in diesem Fall war es der Kleingläubige oder die Kleingläubigen, die sich halt Sorgen machen um das Essen und Trinken des Tages. Und heute kommen wir zu dem Thema großer Glaube. Und das ist eigentlich ja unser Thema. Da wollen wir doch alle hin, oder? Sag mal Amen. Will ich nicht großen Glauben haben?
Amen.
Natürlich will ich ihn haben. Und das zeigt der Hauptmann oder der Hauptmannsknecht, das kommen wir noch dazu, von Kapernaum. Und das ist auch in Matthäus, und zwar im Kapitel 8, und zwar die Verse 5 bis 13. Interessanterweise, die Bergpredigt endet mit Kapitel 7. Das ist unmittelbar nach der Bergpredigt. Und vorher hat Jesus schon einen Aussätzigen geheilt und hat damit gewisse Abläufe dargelegt. Er hat nämlich dem Aussätzigen die Hände aufgelegt. Und wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, dann werden wir sicherlich das auch wiederfinden, was jetzt der Hauptmann von Kapernaum letztlich erwartet hat. Und da schauen wir jetzt mal hin. Ich werde erstmal die Verse lesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung Matthäus 8 ab Vers 5. Conny wollte das lesen.
Ja, okay. Natürlich.
Welches Buch?
Ja.
5 bis?
Bis Haken. Jawohl.
Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, In ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden.
Halleluja. Amen. Danke, Conny. Lass mich mir nochmal da. Da brauche ich nämlich nachher noch was draus. Der Bericht ist die schönste Glaubensgeschichte in den Evangelien. Wir lernen daraus, und wer es lernen will, was es heißt, Glauben, festen, tiefen Glauben zu haben, der sollte sich in diese Verse vertiefen. Johannes 4, und zwar die Verse 46 bis 54, die haben auch schon von einem Sohn eines auch ein Oberster. Da wollen wir aber nicht drauf eingehen, das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Da ist auch eine Geschichte, aber diese gleichgelagerte Geschichte von diesem Hauptmannsknecht in Kapernaum, die finden wir auch im Lukas, und zwar im Kapitel 7, und zwar die Verse 1 bis 10. Es ist dieselbe Heilung, die auch hier in Matthäus 8, 5 bis 13 wir eben gelesen haben. Der Hauptmann hatte erst jüdische Fürbitter geschickt. Ich verbinde jetzt mal so ein bisschen die Erkenntnisse aus dem Lukas, denn Matthäus hat ein bisschen kurz das erläutert. Ich verbinde so ein bisschen die Lukas-Geschichte auch damit. Zum Vergleich muss man da auch einige Informationen geben, damit man nicht denkt, der Lukas schreibt eine ganz andere Geschichte. Es ist dieselbe, aber die einzelnen Punkte erläutere ich noch, warum wir hier jetzt beides aus der gleichen Sicht ansehen können. Er hatte Fürbitter geschickt und später auch Freunde. Und vermutlich wusste er, dass die Verunreinigung beim Betreten des heidnischen Hauses für fromme Juden Probleme bringt. Und Jesus war Jude. Und er hat natürlich da dann gegen die Vorschriften der Pharisäer verstoßen. Und das hat dieser Mensch genau gewusst. Dieser Hauptmann, der schicken ließ oder geschickt wurde. Darauf komme ich noch. Dieser Mann war Teil einer herodianischen Armee. Er war gottesfürchtig. Er hatte schon auch bei den Juden etwas getan. Er hatte die Juden, das jüdische Volk geliebt, heißt es. Und er hatte die unterstützt und hatte sogar für sie eine Synagoge gebaut. Also er war wirklich auf der jüdischen Seite. Aber er hat auch weiterhin, weil er wusste, ich muss zu Jesus, doch da die Grenze überschritten, indem er messianisch unterwegs war. Das hat ihn auch interessiert. Und letztlich hat er ja gesehen, wie dem Aussätzigen, wenn wir die Bergpredigt verfolgen, und dann kommt der Aussätzige. Und da war sicher, das hat sich sicher verbreitet, dass gleich danach Jesus dem Aussätzigen die Hände auflegt und er wird geheilt. Und da hat der Hauptmann gedacht, wow, den brauche ich jetzt auch. Wenn wir Lukas und Matthäus vergleichen, dann schickt der Hauptmann erst einen Fürbitter auf den Weg zu Jesus. Dann schickt er noch jemanden, dann schickt er einen Boten. Und bei Matthäus ist es so, dass der Hauptmann selbst spricht. Ja, da muss man wissen, dass in der damaligen Zeit es so war, wenn ein Bote kam, der hat die Worte des Hauptmanns überbracht. Er hat also sozusagen die gleichen Worte gewählt, die der Hauptmann jetzt Jesus sagen wollte. Also ist es völlig identisch, dass der Bote spricht oder der Hauptmann. Wenn wir die beiden Evangelienstellen vergleichen, dann spricht Lukas von Boten und Matthäus spricht, dass der Hauptmann selbst gesprochen hat. Das zum Verständnis dafür. Ich lese nochmal die jeweiligen die Verse vor. Da heißt es in Vers 5, als er nach Kapernaum hineinging, kam ein Hauptmann zu ihm, bat ihm und sagte, also Matthäus sind wir jetzt wieder, ne? Kapernaum ist sozusagen seine Stadt. Und wenn wir im Anfang vom Matthäus-Evangelium 4, Vers 13 lesen, dann heißt es dort, Jesus wohnte in Kapernaum. Also es ist seine Stadt, es ist seine Umgebung, es ist das Zentrum in Galiläa für sein Wirken. Das wird eigentlich damit zum Ausdruck gebracht. Hier kommt weiterhin zum Ausdruck, dass dieser Hauptmann kein Jude ist. Er ist, wie soll man es anders nennen, er ist Heide. Und Der Hauptmann, wie die damals hießen, war Centurio. Centurio, da ist das Wort 100 drin. Das war ein Mann, der über hunderte Mann Befehlsgewalt hatte. Denke ich gleich an Asterix, wie die immer so einen Igel bauen. Gell? Der hat auch immer 100 Mann dabei gehabt. Scherz am Rande. Dieser Mann war blutsmäßig kein Jude und auch im religiösen Sinn wurde er von den Juden, obwohl er sie unterstützt hat, nicht als einer von ihnen angenommen. Und ich meine, da kann man dann über die Beschneidung auch noch nachdenken, die hat er bestimmt nicht über sich ergehen lassen, lesen wir aber nichts davon. Aber er gibt eben Almosen und unterstützt auch die Gemeinde finanziell und wie ich schon sagte, baut er auch eine Synagoge und er betet zum Gott Israels. Und wer ist das? Ja. Ja, so ist es. Also er kennt Gott. Und jetzt will er den Sohn kennenlernen. Und das finde ich so interessant. Der Hauptmann gehört ferner zu einer römischen Besatzungsmacht. Aber es sind da die Zeiten vom Herodes Antipas. Und insofern sind die römischen Truppen abgezogen. Es gibt ja eine kleine Zeit des Friedens dort in diesem Land. Und eigentlich muss man sagen, es war ein pensionierter Hauptmann. Und er hat seine Leute noch um sich, die da waren. Und wenn man jetzt noch weiter ausholt, haben eigentlich die Römer nicht die Juden als Helfer geholt. Es gibt auch bei den Amis, habe ich mal um Frankfurt herum kennengelernt, dass die eben deutsche Hilfskräfte einstellen, die dort arbeiten und ihnen helfen. Und so haben eben auch die Römer Griechen und Vorderasiaten geholt, weil sie zu den Juden kein Vertrauen hatten. Sie haben immer gedacht, die Juden, die machen irgendwas, was wir nicht so ganz kontrollieren können, weil das ja der Feind war. Die waren ja Besatzungsmacht. Und dann haben sie deshalb Leute aus anderen Gegenden geholt, die eben dort waren. So, jetzt ist dieser Hauptmann aber nicht mehr im Dienst und er hat aber seine Truppe noch um sich. Und das zeichnet eigentlich die Sache ganz besonders aus, dass er jetzt eben für diesen Mann sich einsetzt. Und diese Begegnung mit dem Boten, die kommt jetzt im nächsten Vers zum Ausdruck, wobei Matthäus natürlich schreibt, dass der Hauptmann selbst redet, ist der Vers 6. Herr, mein Knecht liegt im Hause gelähmt und mit fürchterlichen Schmerzen. Der Hauptmann redet Jesus also mit Herr an. Und das war damals eine respektvolle Anrede und auch eine Höflichkeitsform gegenüber Höherstehenden. Dass dieser Mensch vielleicht schon gewusst hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das glaube ich nicht. Das hat er noch nicht erkannt, aber er hat nur eben diese Superkräfte eben von Jesus gesehen und hat gedacht, die muss ich auch haben, weil mein Mann, mein Diener, also sein Untergebener, eben in Schwierigkeiten ist. Mein Knecht steht da. Alttestamentarisch im Griechischen heißt es, ist im Griechischen geschrieben, kann auch Knecht der Sohn sein. Und wir haben in anderen Bibelstellen, haben wir eben auch da, wo der Sohn eben krank ist, haben wir auch eben den Sohn hier, können wir überlegen. Aber es ist doch wohl hier der Hauptmann, der sich für seinen Untergebenen, den Knecht, einsetzt. Mir fällt dabei ganz spontan was ein. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du Knecht. Und ich habe mich da immer schwer getroffen gefühlt, weil ich gedacht habe, das ist also böse. Aber eigentlich ist ein Knecht ja der Nachfolger von dem Leiter, der bildet ja die Knechte aus, die machen ja seine Arbeit und ohne die Knechte kann letztlich ein Verwalter auch nicht arbeiten. Also insofern ist das auch gar nicht mal so herabwürdigend, wenn er jetzt hier schreibt von mein Knecht. Das kriegt bei uns so ein, im Sprachgebrauch so einen Daumen runter, ne? Wenn man von Knecht redet. Das ist immer so eine Abwertung. Finde ich, habe ich hier jetzt erkannt, dass mein Vater vielleicht gar nicht das so böse mit mir gemeint hat. Gell? Papa, verzeih mir. Dieser Knecht, um den es hier geht, das muss jemand aus seiner Truppe gewesen sein und der hat eben ihm lange Zeit gedient. Und ich meine, können wir ja vielleicht sogar überlegen, vielleicht hat er ihm einen besonderen Dienst erwiesen, vielleicht hat er ihm mal das Leben gerettet, wer weiß. Dass der auch etwas Besonderes getan hat. Wie sagt man im Deutschen immer, ich habe jetzt einen gut, gell? Das ist ja unser Spruch, nicht? Und dann, jetzt sind wir quitt. Oder wie heißt das? Das ist natürlich blöd. Ich habe gerne ich kann gerne noch einen mehr geben, obendrauf, gell? Ich rechne da nicht auf. auf. Das war jetzt nicht das Beispiel, was ich deshalb gebracht habe. Dieser Hauptmann, der bringt eigentlich hier als Heide ein grenzenloses Vertrauen zu Jesus. Er sagt, das ist der Einzige, der hier helfen kann. Und wenn wir Jesus sehen, dann wusste er natürlich, wozu Jesus schon die Macht hat. Und eigentlich, wenn man den Hauptmann heute ansieht, dann sind viele Christen, die sich über Menschen beklagen und mit Menschen kämpfen, sollten sie sich lieber zu Jesus gehen und ihn einsetzen und vor sich mit ihm zusammentun und sagen, Herr, ich bin dein Knecht und sieh zu, dass wir gemeinsam den Karren wieder zum Laufen kriegen. Paul Gebhardt hat einen Liedtext geschrieben, den habe ich hier stehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Also wir wollen ja was von Gott haben. Also er sagt, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Also wir können nicht von Gott was verlangen, wenn wir nicht beten. Wir haben ja eingangs gebetet und ich bin sehr gespannt, wenn wir da einen Beamer haben und eine Kamera und Folienschweißgerät, nein, wie heißt das? Laminiergerät, ja. Das sind die kleinen Dinge. Wird kommen, Amen. Der Vers 7 ist ganz kurz und das ist die Antwort, die überraschend kurz, aber aussagefähig kommt. Er sagt zu ihm, ich werde kommen und ihn heilen. Boah, Hammer. Ich werde kommen ist der erste Teil. Jesus fragt gar nicht lange nach Einzelheiten. Er erkennt die Not des Hauptmanns, er erkennt die Krankheit des Knechtes, allein durch die Aussage. Und am Ende gelangen alle, die dort dabei sind, sogar zu ihm in seinen Kreis, in seinen Bann, will ich nicht sagen. Jesus zieht alle an und alle übergeben ihr Leben am Ende. Dennoch, als erstes sagt Jesus, ich werde kommen. Und wie wir vorhin schon gehört haben, die pharisäische Ordnung hat das gar nicht gestattet, in das Haus eines Heiden zu gehen. Aber Jesus sagt, okay, ich setze das alles auf eine Karte. Und ich meine, wenn man das so will, hat er ja die Pharisäer ständig provoziert. Und das ist auch letztlich, wenn man so will, eine Provokation, aber schon eine Richtung auch von Jesus zukünftig eben uns zu zeigen, dass der neue Bund kommt. Denn deswegen ist er ja auf die Erde gekommen. Sind wir da ganz ehrlich? Amen. Aus Zeichen seiner Güte hätte er den Weg in das Haus zurückgelegt. Er wäre in das Haus gegangen. Und die zweite Aussage, die ist zweifelsfrei die Zuversicht, dass der Vater Jesus die Vollmacht geschenkt hat. Jesus weiß selbst, dass der Vater ihn dazu befähigt hat, das zu tun, nämlich diesen Mann zu heilen. Das muss Jesus erst mal wissen. Er ist ja Mensch. Und er muss mit dem Heiligen Geist verbunden mit dem Vater immer wieder auch Rücksprache gehalten und gebetet und hat sich zurückgezogen und mit dem Vater gebetet und er hat ihm sicher auch klare Anweisungen gegeben. Und so wie Jesus jetzt dem Vater vertraut, vertraut der Hauptmann Jesus. Und Jesus hat das sofort angenommen und Jesus hat gesagt, okay, ich komme und ich heile ihn. Ganz kurz und knapp. Gigantisch. Ich finde diese Stelle in ihre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Worten. Ich komme und ich heile. Hast du die Antwort auch schon mal gehört? Ich komme und ich heile. Ich mache das. Du betest, ich komme, ich mache das. Nächsten Tag ist es erledigt. Haben wir doch alle schon durch Gebete erhalten, dass Dinge, Gebetswünsche in Erfüllung gegangen sind. Und manchmal, wenn sie ganz wichtig sind, besonders. Zum Vers 8 kommen wir jetzt. Aber der Hauptmann gab ihm zur Antwort, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund werden. Und das haut Jesus vom Hocker. Diese Aussage, die haut Jesus um, sage ich mal ganz einfach. Dann hätte der Hauptmann, also vorher hat er ja schon überdurchschnittlichen Glauben bewiesen. Und durch diese Aussage ist es ein ganz kühner Ausspruch und der ist so zuversichtlich, dass er sagt, sprich nur ein Wort.
Wow.
Er braucht nicht mehr zu kommen. Er soll nur ein Wort sprechen. Und wenn wir aber diese königliche Linie sehen, dann habe ich da zu mir vier Punkte aufgeschrieben. Jesus selbst ist doch das Wort Gottes. Das ist das Erste. Das Zweite ist, durch ihn, also durch das schöpferische Wort, ist alles geschaffen. Er sprach und es ward. Das Dritte, er ist das letztgültige prophetische Wort. Hebräer 11,1 können wir es nachlesen. Und wenn wir seine Praktiken, wie er es anwendet, auch sehen, dann haben wir viertens, das Wort kam zu Lazarus, der schon 4 Tage im Grab liegt und er steht wieder auf. Auf ein Wort hin steht der Mann wieder auf. Er hat ihn nicht da rausgezogen, er hat gesprochen und Lazarus ist auferstanden. Und das kann der Hauptmann natürlich auch irgendwo im Hinterkopf gehabt haben. Sprich nur ein Wort. In der Tat genügt es. Es genügt für alles. Es genügt für alles, ein Wort zu sprechen. Eigentlich beschämt der Hauptmann uns alle. Leben wir danach, dass wir Jesus vertrauen auf ein Wort? Und er will gar nicht mehr, dass er in das Haus geht. Und er will auch gar nicht, dass Jesus überhaupt kommt. Ich bin es nicht wert, unter dein Dach zu gehen. Aber da steckt ja noch viel mehr drin. Dass es überhaupt darum geht, dass Jesus unter das Dach kommen würde. Er will es sogar verhindern. Und die Unwichtigkeit des Menschen infolge seiner sündigen Unreinheit, die wir ja seit Adam immer schon mit uns tragen, alle. Und deshalb haben wir unser Leben ja auch übergeben und unsere Sünden und unsere Schuld und alles bekannt und abgegeben, als Kreuz genagelt. Hier hängt man hier ein Kreuz. Nageln wir es doch daran. Das ist eben das, was hier jetzt dem Mann Erkenntnis gibt und die unerwartete Hilfe von Jesus eben zu ihm kommt und er sagt, die will ich haben. Und wer von sich überzeugt ist, dem kann Gott schwer helfen. Denk mal an deine Worte im Opfer. Wer seine Unfähigkeit und Schwächen erkennt aber, der ist Gottes Hilfe am nächsten. Was hast du gesagt? Salomo hat es gesagt, ich bin unfähig. Ich bin nicht in der Lage, dieses Volk zu regieren. Er hat also sozusagen kapituliert. Und da kann Gott eingreifen. Und das ist auch hier. Der Hauptmann hat seine Schwächen erkannt, aber er hat trotzdem gewusst, wen er bitten soll. Eine ganz wichtige und gigantische Bibelstelle, die hier zum Ausdruck kommt, dass er einmal hingeht und sagt, ich heil den. Und dass der Hauptmann erkennt, der muss gar nicht unter mein Dach kommen. Er erkennt praktisch, dass das Wort, was Jesus spricht, genug ist, dass dort etwas passiert in der Ferne. Kommen wir zu Vers 9. Und es gibt noch zwei, der 9 und 10. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe unter mir Soldaten. Und sage ich zu dem, geh, dann geht er. Und zu dem anderen, komm, dann kommt er. Und zu meinem Sklaven, tu das, dann tut er es. Das begründet eigentlich bei dem Hauptmann das Wissen, dass er weiß, dass Jesus die Befehlsgewalt hat. So wie er die Befehlsgewalt über seine Truppen hat, weiß er, dass Jesus die Befehlsgewalt hat über Krankheit. Das muss man einfach erstmal sacken lassen. Jesus weiß, ich kann zu der Krankheit sprechen. Und er braucht zu dieser Krankheit nur ein Wort zu sagen, dann muss die Krankheit gehorchen und muss weichen. Und dies geht bis heute. Und Jesus hat den Willen. Der Wille Gottes ist es, jeden zu heilen. Und Jesus hält Rücksprache mit dem Vater. Haben wir ja hier gehört. Und Gott sagt zu ihm, klar, warum soll ich den nicht heilen? Geh hin und du brauchst nicht mal hinzugehen, du brauchst nicht mal in das Haus zu kommen, sondern ich will durch dein Wort hin schon diesen Mann heilen. Und das gilt auch heute. Und wenn wir das Wort sprechen, muss die Krankheit weichen. 1, 2, 3, 4 Mal Amen möchte ich jetzt hören.
Amen.
Es ist so wichtig, dass wir das verinnerlichen. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers, Vers 10. Jesus aber staunte, als er hörte und sagte zu denen, die nachfolgten: Amen, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Das ist das einzige Mal, dass Jesus staunt über großen Glauben. Er hat sonst immer nur gesagt: Oh, ihr Kleingläubigen, ihr Ungläubigen, ihr gar nichtsgläubigen, ihr glaubt ja sowieso nichts. Er hat immer nur mit ihnen ja fast geschimpft, dass er gesagt: Ihr habt ja keinen Glauben, entwickelt das mal. Hier sagt er wirklich, das ist das einzige Mal in den Evangelien, im Matthäus-Evangelium, dass er sich auf positive Weise äußert und staunt. Sollen wir nicht auch mal dem Herrn einen Grund geben, dass er über unseren Glauben staunt? Frage ich mich da immer. Jesus spricht zuerst zu den Anwesenden. Überleg mal, die Bergpredigt war gerade, da waren viele Menschen und die sind natürlich ganz, ja, wie soll ich mal sagen, süchtig gewesen, jetzt zu sehen, was Jesus macht und vielleicht sogar selbst in Anspruch zu nehmen, was Jesus machen kann. Und da zu diesen Menschen spricht er jetzt, die ihn begleitet hatten, denn das heißt, Jesus staunte, als er hörte und sagte zu denen, die nachfolgten, also sind viele Menschen dort gewesen. Und er spricht jetzt eben auf Israel an. Und Israel hat eben den Glauben an den Messias ja nicht. Das wissen wir. Das ist von Gott geplant. Und Israel wird diesen Glauben auch nicht haben, bis Gott die Decke wegnimmt. Das wissen wir auch. Und deshalb ist es so schwierig jetzt für diesen Mann, der eigentlich mehr haben will. Und Jesus bestätigt das: Amen, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich solchen Glauben gefunden wie bei diesem Hauptmann. Und das ist eben die Sichtweise schon, die Jesus hat in den neuen Bund. Und wenn wir jetzt den Lukas 4 dazu nehmen, da habe ich eine Bibelstelle, die möchte ich euch unbedingt vorlesen. Lukas 4, Vers 48, da geht es um den Sohn, den ich vorher schon zitiert habe, um den königlichen Beamten, den Jesus auch heilen will. Und da sieht Jesus da wieder diesen Unglauben und diese Juden, die dort kommen. Und er sagt in Vers 48, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Das heißt, sie müssen immer spektakuläre Dinge erstmal sehen und dann entwickeln sie Glauben. Und hier ist es genau andersrum, dass Jesus, 4,48, habt ihr es?
Aber Johannes wahrscheinlich.
Lukas. Johannes, natürlich.
Entschuldigung.
Ja. Johannes, habe ich falsch aufgeschrieben. Johannes ist ganz klar. Logisch, ich habe ja Johannes auch vorgelesen. Hier eben aus diesem sichtbaren Glauben herauszukommen in einen unsichtbaren Glauben. Die Welt zitiert doch etwas. Lass uns da mal drüber nachdenken. Was sagt die Welt? Glauben ist nichts wissen. Ist doch falsch. Wir sind doch alle keine Dummköpfe. Wir sollen was wissen. Wir sollen gescheit werden. Wir sollen Weisheit haben. Salomo, wir sollen Weisheit haben. Deshalb ist Glaube nichts wissen, sondern Glaube heißt nicht wissen. Das heißt, nicht das sehen, was Gott schon uns zugesagt hat, prophetisch, oder was Jesus durch ein Wort uns zuspricht. Das sehen wir halt noch nicht. Und wenn wir da eben sehen, wie jetzt, der Hebräer, ich habe zwei Bibelverse, die muss ich noch bringen, deshalb schaue ich gerade. Der Hebräer 11,1 ist doch das beste Beispiel. 11, Vers 1, Hebräer. Was ist nun also der Glaube? Einer meiner Lieblingsverse. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube heißt also nichts wissen, nicht, sondern Glaube heißt nicht wissen. Wenn ich weiß, dass diese Bibel, das könnt ihr jetzt im Hörer nicht sehen, wenn ich sage, diese Bibel ist schwarz, glaubst du das, Richard? Das sehe ich. Das brauche ich nicht zu glauben. Nicht? Ja. Und wenn ich aber dir sage, glaubst du, dass es am 21. bei uns im Essen am Samstag was Gutes zu essen gibt?
Das weiß ich.
Das musst du mir schon abnehmen. Also das ist das, was du noch nicht siehst, aber was du weißt. Das ist das, wo wir den Hebräer 11,1 beim Schopfe packen können. Und wenn wir das haben, dann haben wir viele Menschen in der 11,1 zeigt ja die 11 oder der das Kapitel 11 in Hebräer zeigt ja die Glaubenshelden. Da haben wir Abel und Henoch und Abraham und Sarah und Mose. Alle sind ja da aufgeführt. Das wollen wir jetzt gar nicht einzeln aufführen. Eine Sache noch, die in Lukas 7, Vers 10 steht, die steht bei Matthäus nicht. Das ist die gleiche Geschichte, hatte ich ja schon gesagt. Der Diener ist gesund, als Jesus ankommt. Durch ein Wort von Jesus ist er gesund geworden. Halleluja. Amen.
Amen.
So, jetzt möchte ich die Aufnahme stoppen. Ich wünsche allen Zuhörern eine gesegnete Woche und ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Auch ein gutes Wort steht schon fest. Gott hat mir es heute Morgen gegeben. Freut euch auf den nächsten Sonntag. Halleluja. Amen.